Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast erst einmal alle zwei Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet diese und wer ein Problem mit Flugzeugabstürzen oder anderen Flugunfällen hat, sollte hier besser nicht weiterhören. Und jetzt, würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss würden wir uns freuen, wenn ihr euer Feedback dalasst, entweder bei Instagram oder TikTok. Nadja, wenn du Dinge bestellst, überlegst du dir, wie die hier ankommen? Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, irgendwo irgendwas online bestellst und dann kriegst du ja irgendwann die Benachrichtigung, dass es irgendwie unterwegs ist. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie das hier in die Nähe kommt?
Also wenn es aus China kommt, ja, aber da weiß ich ja eigentlich, dass es immer per Schiff kommt. Nö, ansonsten nicht.
Ja, und heute geht es nämlich um einen Frachtflieger. Deswegen war die Frage.
Ah, okay.
Aber wir starten mal rein. Und zwar gehen wir gemeinsam zurück in das Jahr 2010. Genauer gesagt zum 3. September 2010. Eine Boeing 747-400F des United Parcel Service oder kurz UPS macht sich an diesem Tag abflugbereit, um Fracht vom Dubai International Airport nach Köln-Bonn zu bringen. Die Boeing 747-400F ist das vielseitigste Frachttransportmodell der Boeing-Reihe und verfügt neben dem modernen Cockpit auch über Winglets an den Tragflächen. Sie kann über 100 Tonnen Fracht aufnehmen und das für Flüge von bis zu 8200 Kilometern Länge. In der Länge misst sie 71 Meter und hat inklusive der Winglets eine Spannweite von 64 Metern. Winglets, oder teilweise auch Sharklets genannt, sind nach oben gebogene Flügelspitzen. Sie sind dafür da, die Aerodynamik zu verbessern, und dadurch wird der Luftwiderstand reduziert und man benötigt weniger Schubkraft. Das besagte Flugzeug mit der Funkkennung November 571 Uniform Papa ist zu diesem Zeitpunkt erst 3 Jahre alt und hat in dieser Zeit fast 10.000 Flugstunden gesammelt, bei ungefähr 1.764 Starts und Landungen. Jetzt aber zurück zu UPS Flug 6. Es ist 18.53 Uhr Ortszeit, als die Boeing 747 mit rund 100.000 Kilo Fracht in Dubai von Piste 30 rechts abhebt. An Bord befinden sich der 48 Jahre alte Kapitän Doug Lampe, geboren wurde er in Kentucky, wohnt aber mittlerweile in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio und arbeitet seit 1995 für UPS. In dieser Zeit sammelte er rund 11.000 Flugstunden, alleine 4.000 davon auf einer 747. Erster Offizier an diesem Abend ist der 38-jährige Matthew Bell, geboren 1972 in Tallahassee, Florida. Er diente von 1997 bis 2001 im US Marine Corps Reserve und sein größter Traum war es, Fracht für UPS zu fliegen. Und genau diesen Traum verwirklichte er, als er 2006 von UPS eingestellt wurde. Zu dem Zeitpunkt des Abflugs hatte er knapp 5.500 Flugstunden, davon allerdings nur 77 auf der Boeing 747. Der Dubai International Airport gehört mit 1.805.898 Tonnen Fracht zu den größten Frachtflughäfen der Welt. Matthew Bell ist es, der die Boeing 747 bis auf eine Höhe von 11.300 Fuß steuert und dann den Autopiloten einschaltet. Schon während des Steigflugs dringen sie in den Luftraum vom Königreich Bahrain ein. Bahrain besteht aus 33 Inseln, liegt östlich von Saudi-Arabien und westlich von Katar. Kapitän Lampe funkt an den Tower, in dem an diesem Abend Richard Phillips Dienst hat, dass sie auf Flugfläche 320 steigen. Etwa 18 Minuten nach dem Start kam es zu einer Fehlermeldung im Klimaanlagenaggregat Nummer 1. Dieses konnte aber einfach und ohne weitere Probleme neu gestartet werden. Weitere 14 Minuten später, also um 19.12 Uhr, kam es zu einer Feuermeldung vom vorderen Hauptdeck. Sofort übernimmt Kapitän Lempi das Steuer des Flugzeugs und der erste Offizier Bell kümmert sich um die Checklisten. Dieses besagt, dass man bei einem Feueralarm an Bord sofort den nächstgelegenen Flughafen ansteuern soll. Kapitän Lempi meldet den Feueralarm sofort an den Tower weiter. Just got a fire indication on the main deck. I need to land as soon as possible, funkt er, was so viel bedeutet wie: Wir haben eine Feuermeldung auf dem Hauptdeck, wir müssen so schnell wie möglich landen. Daraufhin teilt Phillips ihm mit, dass Doha sich nur 100 Meilen westlich von ihm befinden würde. Aber Lempi möchte zurück nach Dubai. How about we turn around and go back to Dubai? I'd like to declare an emergency. Also, wir drehen um und möchten zurück nach Dubai fliegen. Ich rufe Luftnotlage aus. Allerdings beträgt die Flugzeit bis Dubai fast 25 Minuten. Er leitet schon den Sinkflug ein, als er auch befiehlt, die Sauerstoffmasken anzulegen. Diese bestehen nur aus den Masken und nicht aus Brillen. Diese müssten bei Bedarf separat angezogen werden, jedoch sollen die Masken alleine schon Sauerstoff für 2 Stunden bringen. Phillips kümmert sich in der Zeit darum, den Weg frei zu machen, damit UPS Flug 6 ohne Verzögerung zurück zum Dubai International Airport gelangt. Denn nachdem Lempi die Luftnotlage erklärt hat, dürfen sie jetzt fast alles. Egal welche Richtung, egal welche Höhe. Der Luftraum wird für sie geräumt. Matthew Bell schaltet die Brandunterdrückungsanlage ein. Durch die verringert sich der Druck in der Frachtkabine und der Sauerstoffgehalt wird weniger. Das erstickt in der Theorie die Flammen. Kapitän Lempi schaltet nun den Autopiloten aus und fliegt die Boeing 747 selbst. Doch plötzlich erklingt wieder der Feueralarm, diesmal aber von einem anderen Frachtdeck. Anscheinend funktioniert die Brandunterdrückung gar nicht oder zumindest nicht richtig, denn das Feuer scheint sich auszubreiten. Lempi funkt dies an den Tower und erbittet einen Notabstieg und auch dieser wird ihm gewährt. Doch durch das Aufsetzen der Masken können die Piloten die Headsets nicht mehr tragen und verstehen kaum bzw. gar nicht, was der Lotse ihnen sagt. Sie müssen erst alle Parameter, also unter anderem die Lautsprecher im Cockpit, neu einstellen und die Mikrofone in den Sauerstoffmasken aktivieren. Nun steht die Verbindung zum Tower wieder. Aber jetzt passiert das Unglaubliche. Rauch strömt ins Cockpit. Es wird immer heißer. Daraufhin möchte Pilot Lempi noch weiter sinken, doch die Steuerung macht nicht mehr das, was er möchte. Sie versagt. Gerade jetzt, wo er sie mitunter am nötigsten bräuchte. Schließlich sind es immer noch 22 Minuten bis Dubai. Aber das Höhenleitwerk reagiert einfach nicht. Vielleicht ist es doch besser, den Autopiloten wieder einzuschalten. Aber das ist mittlerweile mit dem ganzen Rauch im Cockpit gar nicht mehr so einfach. Er tastet sich vor, findet den Schalter, schaltet ihn ein und die Boeing 747 stabilisiert sich.
Also mal ganz kurz was dazu. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, beziehungsweise was müssen die wirklich für Panik gehabt haben, zu wissen, dass das unter denen brennt.
Ja, gerade dann, als der Rauch anfing, ins Cockpit zu ziehen.
Also erstmal das, also da wissen die ja schon, ne? Ja. Da stimmt ja irgendwas nicht. Aber das muss doch für eine Panik aufgekommen sein.
Ja, so. Naja, vor allem, du kannst ja nicht mal eben, wenn es im Auto, weißt du, dann machst du die Tür auf oder machst das Fenster auf.
Richtig.
Das ist beim Fliegen eher schwierig.
Jetzt nicht.
Aber bis jetzt schlagen sie sich ja tapfer. Wir gucken mal weiter. Richard Phillips aus dem Tower im Königreich Bahrain meldet sich und bittet sie, sich bei der Anflugkontrolle von Dubai zu melden. Matthew Bell programmiert irgendwie den Autopiloten und Kapitän Doug Lempi möchte die Funkfrequenz ändern. Aber blind durch den ganzen Rauch schaffen sie weder das eine noch das andere. Sie müssen hoffen, dass das Instrumentenlandesystem, kurz ILS, sie einfängt und zurück auf die Landebahn holt. Das ILS ist ein System, das am Boden verbaut ist und aus 2 Leitstrahlen besteht, das den Flugzeugen den Weg zum Aufsetzpunkt der Landebahn weist. Wenn die Frequenz dafür richtig eingestellt ist, schafft es der Leitstrahl fast, das Flugzeug von alleine auf der Landebahn aufzusetzen. Der Rauch im Cockpit wird zwar immer mehr, aber er schafft es dennoch, den Flugcomputer auf die korrekte Frequenz einzustellen. Allerdings sind es immer noch 20 Minuten bis Dubai. Roger Phillips, der Fluglotse aus dem Tower in Bahrain, muss ihnen den Kurs durchgeben, denn mittlerweile sehen sie fast gar nichts mehr. Phillips verliert langsam den Radarkontakt, aber die Piloten schaffen es nicht, auf die Funkfrequenz des Towers in Dubai umzuschalten. Sie sind immer noch auf Phillips angewiesen. Und genau das ist der Grund, warum Roger Phillips jetzt den Telefonhörer in die Hand nimmt und sich zu dem Tower nach Abu Dhabi durchstellen lässt. Irgendwie müssen sie den Piloten helfen. Diese geben ihm jetzt die genauen Infos, was Flughöhe, Geschwindigkeit und Kurs angeht, per Telefon durch und Phillips funkt diese weiter an UPS Flug 6. Doch plötzlich bekommt der Kapitän, Doug Lampy, keine Luft mehr. Das versucht er auch seinem ersten Offizier klarzumachen. Er weist Bell an, die tragbare Sauerstoffflasche zu reichen, aber dieser wusste augenscheinlich nicht, wo sich diese befindet und so muss Lampy selbst seinen Platz verlassen. Und das macht er nur ganz ungerne, denn ein Pilot gibt im Notfall das Steuer nur aus der Hand, wenn er wirklich verzweifelt ist. Und in diesem Moment bleibt ihm einfach nichts anderes übrig, als Bell das Steuer zu überlassen. Kapitän Lampy steht also auf und sucht die Sauerstoffflasche hinter dem Sitz. Seine letzten Worte sind »I can't see«, »Ich sehe nichts«, und dann kommt er einfach nicht zurück. Der erste Offizier Matthew Bell weiß jetzt, dass er ganz alleine ist. Nachdem der Radarkontakt zwischen UPS Flug 6 und dem Tower im Königreich Bahrain schon abgebrochen ist, dauert es auch jetzt nicht mehr lange, bis auch der Funkkontakt abbrechen wird. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei einem Radio. Da war es früher ja auch so, also vor den Internetradios. Ja, dass wenn man zum Beispiel im Auto saß, dass man plötzlich keinen Empfang mehr hatte, wenn man den Sendebereich verlassen hat. Phillips nennt dem ersten Offizier noch einmal die Frequenz vom Dubai Tower, aber Matthew Bell sieht mittlerweile immer weniger und hat keine Chance, dieses einzustellen. Es muss also irgendwie immer noch weiter über Bahrain laufen. Egal wie. Phillips schaut und findet Sky Dubai Flug 751. Dieser befindet sich in der Nähe, quasi zwischen den beiden und muss nun als Relaisstation dienen. Nun müssen die Piloten vermitteln. Das ist jetzt also ein bisschen wie stille Post. Phillips bekommt die Daten aus Abu Dhabi per Telefon. Gibt diese per Funk weiter an Sky Dubai 751 und die wiederum funken es an UPS Flug 6. Sobald wieder ein anderes Relaisflugzeug außer Reichweite ist, wird ein anderes genutzt. Das letzte Relaisflugzeug ist Dubai One, eine Boeing 747 im Dienst der Regierung. Das Ganze scheint zu funktionieren. Allerdings sind die Daten, bis sie bei Bell ankommen, durch die vielen Zwischenhändler schon veraltet. Und es sind immer noch 12 Minuten bis Dubai. Jetzt ist es auch soweit, dass Matthew Bell, der erste Offizier von UPS Flug 6, gar nichts mehr sehen kann. Er fleht immer wieder nach neuen Parametern, was die Höhe und die Geschwindigkeit angeht. Aber, wie eben schon erwähnt, durch die vielen Zwischenhändler und Funkpunkte dauert es eben seine Zeit. Co-Pilot Bell, der immer noch auf sich allein gestellt ist, findet endlich den Knopf für das ILS und so schafft er es tatsächlich, die Maschine blind auf die Landebahn in Dubai auszurichten. Aber das Flugzeug ist zu schnell und zu hoch. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass er eine Schleife fliegt, um dann nochmal einen weiteren Anflug zu versuchen. Aber er steuert eben immer noch nur nach Gefühl. Er stellt die Landeklappen ein und möchte das Fahrwerk ausfahren. Aber das Fahrwerk reagiert nicht. Und das ist auch der Moment, als er die Landebahn verpasst, weil er einfach noch zu hoch ist. Phillips versucht jetzt, ihn 10 Meilen weiter nach Sharjah zu schicken. Auch dort befindet sich ein Flughafen, auf dem er landen könnte. Dafür braucht Bell einen neuen Kurs. Phillips sagt ihm diesen und dass er nach links drehen muss. Und tatsächlich schafft es Bell, diesen einzustellen. Allerdings fliegt die Boeing 747 nicht wie durchgegeben nach links, sondern eine 90-Grad-Kurve nach rechts. Beim Drehen der Maschine bemerkt er, dass etwas nicht stimmt und schaltet den Autopiloten aus. Aber manuell lässt sich die Boeing mittlerweile gar nicht mehr steuern und sinkt daraufhin sehr schnell. Der Kurs nach Sharjah ist 095 und Matthew Bell hat versehentlich und blind 195 in den Flugcomputer eingegeben. Als die nächste Durchsage der Geschwindigkeit kommt, befindet er sich nur noch in einer Höhe von 800 Fuß, also ungefähr 240 Metern. Die Landebahn in Sharjah wäre für ihn frei, aber er schießt mit der Boeing 747 über die Landebahn hinaus, hört dann das Bodenannäherungssignal Sink Rate, Sink Rate, Pull up und stürzt 12 Kilometer außerhalb von Dubai in ein Militärlager. Der erste Offizier Matthew Bell kommt bei dem Absturz ums Leben, obwohl er bis zum Schluss gekämpft hat. Pilot Doug Lampe war schon vorher an den Folgen der Rauchgasvergiftung gestorben. Das Ganze ist das schlimmste Flugzeugunglück in der Geschichte von Dubai. Und dabei bleibt jetzt auch die Flugunfallermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die gerufenen Ermittler wissen zwar, dass es ein Feuer an Bord gab, wissen aber noch nicht, warum oder durch was dieses Feuer verursacht wurde. Die Boeing 747 war anscheinend noch so schnell, dass sie einfach am Boden zerschellt ist und die Teile auf einer Fläche von 33.000 Quadratkilometern zerstreut waren. Chefermittler und Leiter der Untersuchung wird Darren Straker, ein Neuseeländer, der erst seit kurzem in den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitet. Dass es gebrannt hat, war eine Tatsache. Jetzt geht es darum herauszufinden, was gebrannt hat, warum es gebrannt hat und warum die Brandunterdrückung nichts gebracht hat. Da Boeing ein amerikanisches Unternehmen ist, schickt auch die National Transportation Safety Board Ermittler in die Emirate. Jetzt versuchen sie, so viele Flugzeugteile wie möglich zu finden und zu identifizieren, um eine mögliche Ursache zu finden. Dabei stoßen sie auch ziemlich schnell auf den Stimmrekorder. Den Flugdatenschreiber allerdings finden sie erst 3 Tage später. Beides wird so schnell wie möglich ausgewertet. Und als das geschehen ist, hören die Ermittler auf dem Stimmrekorder, dass die Piloten die Brandunterdrückungsanlage eingeschaltet haben. Wieso also schafften sie es unter den Voraussetzungen nicht zurück nach Dubai? Es scheint, als sei einfach alles so unheimlich schnell gegangen. Das riesige Areal, wo UPS Flug 6 abgestürzt ist, wird in kleine Quadrate eingeteilt, damit die Ermittler leichter sehen können, wo man schon überall nach Trümmerteilen gesucht hat. Und dann macht ein Ermittler eine seltsame Entdeckung. Er findet außerhalb des Suchbereichs einen einzelnen, kleinen, verbrannten Busch. Seine Neugierde ist geweckt und er schaut ihn sich genauer an und findet tatsächlich einen scheinbaren Grund für den Brand. Eine einzelne Lithiumbatterie. So eine Batterie, wie wir sie auch zum Beispiel aus unseren Handyakkus oder anderen elektronischen Geräten kennen. Und das wiederum bringt die ermittelnden Beamten zu einer ganz anderen Theorie und sie schauten sich die Frachtpapiere noch einmal ganz genau an. Die Boeing 747 von UPS Flug 6 hatte unzählige Lithiumbatterien und andere Elektroartikel, die damit betrieben wurden, an Bord. Insgesamt, halte ich fest, 81.000 Lithiumbatterien. Und schon eine Batterie bietet 10-mal mehr Leistung als eine herkömmliche. Allerdings bergen sie auch ein höheres Risiko. Denn durch ihre chemische Zusammensetzung können sie sich selbst entzünden, wenn sie beschädigt waren. War es das? War das etwa der Grund für die Katastrophe? Der Brand- und Sprengstoffexperte im Team bestätigt diesen Verdacht und nun wird das Ganze von Straker im Labor getestet. Dafür erhitzt er eine Kiste mit 100 Lithiumbatterien und es dauert nicht lange, bis die Kiste anfängt zu brennen und das mit Temperaturen von bis zu 1100 Grad. Damit hat niemand von den Ermittlern gerechnet. Die Kiste ist das reinste Inferno und lässt sich selbst im Labor kaum löschen. Anhand des ausgewerteten Flugdatenschreibers können Sie jetzt sehen, wann welches der Systeme ausfiel und können so auch sehen, wo es im Frachtraum begonnen hat zu brennen. Weiter gehen Sie davon aus, dass der Brand schon 10 bis 15 Minuten gewütet hat, bis die Rauchmelder überhaupt ansprangen. Alle Ausfälle begannen hinter dem Cockpit. Und wer von euch die 747 kennt, weiß, dass die vorne so einen Buckel hat. Darin befindet sich vorne oben das Cockpit, dahinter ist ein bisschen Platz für Fracht und unten nochmal über die gesamte Länge der Boeing der große Frachtraum. Und genau dazwischen verläuft unheimlich viel Elektronik und allerlei Kabel. Es scheint, als wäre das Feuer genau hinter dem Cockpit ausgebrochen, denn von dort kam die erste Feuermeldung. Anhand der Ladepapiere erkennen Sie schnell, dass genau darunter die Lithiumbatterien transportiert wurden und von dort scheint das Feuer weiter auf andere Frachtcontainer übergegriffen zu haben, die auch wieder Lithiumbatterien enthielten.
Ganz kurz mal eine Sache dazu. Also ich frage mich, wenn man weiß das ja auch schon vorher, dass diese Lithiumbatterien schnell entzündlich sind. Und da frage ich mich, warum hat man das nicht besser abgesichert?
Ja, das kann ich dir gar nicht so sagen. Ich glaube einfach, dass es damals, also das war alles feuerfest, da kommen wir gleich nochmal dazu, dass das auch feuerfest ausgekleidet war. Aber vielleicht gab es einfach so viele Sicherheitsvorkehrungen damals einfach nicht.
Ja, aber muss denn jedes Mal was passieren? Sei
Ja,
mal ehrlich.
ja.
Also immer muss was passieren, damit man dann anfängt,
Ja, leider
ja,
ja.
na, was dagegen zu unternehmen. Also das finde ich
Genau. Also
ganz schön hart, sowas.
das wird auch das Ende der Folge zeigen. Es ist tatsächlich so. Es muss leider immer etwas erst passieren, bevor irgendwie umgedacht wird.
Ja, traurig. Aber es ist leider so.
Wir gucken mal weiter. Jetzt lässt sich nämlich auch erklären, warum der Autopilot noch intakt war und funktionierte, die manuelle Steuerung aber nicht. Die Kabel waren der Grund. Die für den Autopiloten verlaufen hinten im Flugzeug, die für die manuelle Steuerung allerdings verliefen direkt unter dem Cockpit. Genau da war auch die Sauerstoffversorgung für den Piloten und die Kabel für das Fahrwerk. Allerdings, und das muss man dazu sagen, schaffte es der erste Offizier Matthew Bell im letzten Moment die Steuerung doch noch so zu beeinflussen, dass er nicht in einen kleinen Vorort von Dubai stürzte. Denn spätestens als die Warnung für die Bodenannäherung anging, muss er erkannt haben, dass all seine Mühen umsonst waren und er es nicht schaffen wird, die Boeing 747 zu landen. Was für eine schreckliche Vorstellung. Und das ist so gruselig. Da kämpfst du über Minuten, also 20, 25 Minuten kämpfst du dafür, irgendwie zurückzukommen. Und dann hörst du das und du weißt ganz genau.
Ja, aber dennoch so geistesgegenwärtig
Ja.
zu sein und nicht in einem Vorort oder
Ja.
ne, in einem besiedelten Gebiet denn
Ja.
abzustürzen, dass man darf denn dann noch alles
Ja.
versucht. Also wirklich Hochachtung
Ja.
und der hat echt meinen Respekt.
Ja, da hätte es nämlich ganz schnell sein können, dass viel, viel mehr Leute sterben.
Ja, definitiv mehr Leute.
Wobei zwei schon zu viel sind,
Ja,
aber
ja.
ja. So. Jetzt haben die Ermittler also herausgefunden, was gebrannt hat und wie der Brand sich ausbreiten konnte. Und dass einer der beiden Piloten die Brandunterdrückung im Oberdeck wieder deaktiviert haben muss. Weiter steht noch die Frage im Raum, warum die Brandschutzschicht, mit der der ganze Frachtraum ausgekleidet ist, es nicht geschafft hat, die Kabel und die Elektronik zu schützen. Dafür testet nun die Flugsicherheitsbehörde mit sogenannten Frachtdummies. Dabei stellen sie fest, dass die freigesetzte Hitze und deren Energie einfach zu viel war und die Ummantelung einfach versagte. So versagte alles. Nur das Deaktivieren der Brandunterdrückung konnte final nicht geklärt werden.
Naja, nicht geklärt werden. Ja, aber ich würde, vielleicht war das so dicht der Rauch, dass er da vielleicht irgendwelche Knöpfe gedrückt hat. Das kann ich mir schon vorstellen, weil er hat ja auch noch so einiges versucht, denke ich mal. Und wenn der da gegen den Knopf gekommen
Ja, das
ist,
kann gut sein. Also,
ja.
dass er wirklich beim Tasten einfach aus Versehen.
Also kann ja nur so sein,
Genau.
ne?
Also, es ist tatsächlich final nicht geklärt werden,
Ja.
das aber.
Naja, gut, alles können sie ja auch nicht klären, aber wenn sie das Hauptding klären, ist das schon viel wert, ne?
Ja, genau. Kommen wir jetzt nochmal zum Abschlussbericht der Flugsicherheitsbehörde. Da werden nämlich bessere Rauchmelder und Feuerlöscher gefordert, genauso wie neue und feuerfeste Frachtcontainer. Insgesamt werden 36 Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen und mittlerweile wird zum Beispiel an Frachtpaletten gearbeitet, die Rauch schon melden, bevor diese überhaupt aus dem Container austritt. UPS selbst testet danach an Frachtcontainern, die bis zu 4 Stunden feuerfest sein sollen. Des Weiteren gibt es nun Full-Face-Masken. Diese kann man mit nur einer Hand innerhalb von 3 Sekunden anlegen und es werden zusätzlich noch AFES-Systeme verbaut. AFES steht für Emergency Vision Assurance System und bedeutet, dass ein Luftraum im Cockpit geschaffen wird, damit der Pilot weiterhin Instrumente und die Windschutzscheibe deutlich sehen kann. Und da muss man sich vorstellen, also der Pilot steckt nicht mit seinem Kopf in diesem Ding, sondern stellt euch vor wie ein aufgeblasener Airbag, der aber durchsichtig ist. Und wenn ihr dann euer Gesicht, was ja mit dieser Full-Face-Maske geschützt ist, an diesen Airbag drückt, dann könnt ihr da quasi durchgucken. Also vielleicht hat das schon mal jemand, im Prinzip ist das wie eine Taucherbrille. Wenn du nur eine Taucherbrille oder sowas nimmst, wo du ins Wasser guckst und du kannst dann unter Wasser alles klar sehen, so würde das da auch funktionieren. Das Aufblasen dauert etwa 30 bis 60 Sekunden und geschieht mit gefilterter Luft ohne Rauch und soll für klare Sicht bis zu 2 Stunden sorgen. Und das Ganze ist unabhängig von der Bordelektronik. Und das zeigt wieder, wie sehr sich alles weiterentwickelt. Und das ist auch richtig so. Allerdings habe ich in einem Bericht von Austrian Wings aus dem Jahr 2015, gut, das ist jetzt auch schon wieder 9 Jahre her, gelesen, dass laut Homepage des Herstellers VisionSafe diese AFIS bis dahin nur in exklusiven Jets und beim Militär eingesetzt wurden. Weil auf jeden Fall, also bis 2015, verzichteten die großen Fluglinien auf den Einbau, obwohl es das ganze System schon seit 89 gab. Und UPS hat reagiert und hat danach alle Frachtflugzeuge sofort damit ausgestattet.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Warum macht man sowas nicht gleich? Man testet die ja auch vorher. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, ich verstehe es halt nicht.
Naja, vor allem, also sicherlich sind die Dinger teuer, aber bei einem Flugzeug, was Millionen kostet, ob das dann wirklich so auffällt, ist halt die Frage. Also
ja, aber da sind wir wieder, dass das eben halt mit Geld auch zu tun hat.
Ja, aber und das finde ich immer so schlimm, dass das dann irgendwie immer gegen Menschenleben steht. Also das hätte denen ja auch das Leben gerettet. Wobei ich jetzt froh bin, dass tatsächlich die Frachtflieger zumindest damit ausgestattet sind. Ich weiß auch nicht, ob jetzt die regulären Maschinen mittlerweile damit ausgestattet sind. Wie gesagt, der Bericht ist jetzt 9 Jahre alt. Wir hoffen einfach mal, dass auch die neuen Maschinen jetzt dieses Ding haben. Vor allem, weil das auf so gut wie jedes Flugzeug angepasst werden kann, habe ich gelesen.
Ja, aber wie gesagt, es ist eine Kostenfrage, ne? Und die wollen natürlich so wenig wie möglich ausgeben.
Ja.
Ja, und deswegen muss wieder was passieren, damit denn daran wieder irgendwie gearbeitet wird, ne?
Ja, schlimm. Schlimm, schlimm. Ja, und damit sind wir jetzt dann aber auch am Ende der Story. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar dalassen. Da findet ihr uns natürlich auch unter Transpondercode 77. Dann gibt es jetzt im Anschluss noch die besten Outtakes der Folge. Ich sag Nadja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, wie immer.
In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Um Fracht von Dubai Inter... Etwa 18 Minuten nach dem Start kam es zu einem Fehler im Klimaaggregat, im Klimaanlagenaggregat. Also, wir drehen um und möchten zurück nach Dubai fliegen. Ich rufe Luft. Diese müssten bei Bedarf separat. Sie müssen hoffen, dass das
Instrumentenlandesystem.
Philips bekommt die Daten aus Dubai. Abu Dhabi, ist aber auch egal. Und das wiederum bringt die Ermittler zu einem ganz anderen, Theorie.
Was denn? Ganz kurz eine Frage, warte mal, dieses M. Oh. Warum hat man das nicht besser abgesichert? Und so viel ich weiß, waren das auch gar nicht in diesem Schiffsmanifest, waren die Lithium-Batterien auch gar nicht mit aufgeschrieben. Die waren da gar nicht über...
Im Schiffsmanifest?
Ja, das heißt so. Nein! Flugmanifest! Nein! Nicht Schiff! Wir können ja auch Schiff! Ins Flugmanifest! Waren die gar nicht aufgeführt?
Ja, das Schiffsmanifest. Das füllen wir doch mal aus und dann gehen wir wieder auf Kreuzfahrt.
Ja, genau.
Die für die manuelle Steuerung allerdings verlief. Und er es nicht schaffen wird, die Boeing 747. Dafür testet nun wieder die Sicherheitsflugbehörde ist auch schön. In diesem Sinne, vergessen.